meiner Frau angetestet. Die sagte, nimm den, da holst du ganz viele Leute ab. Manche Entscheidungen sind ganz leicht zu treffen. Da muss man gar nicht drüber nachdenken. Ich sage euch nicht, wie meine Entscheidung ausfallen würde. Aber auf jeden Fall, der Brokkoli wäre für mich fast indiskutabel. Also ich verstehe die Notwendigkeit einer gesunden Ernährung so auf der Kopfebene, aber irgendwie der Rest meines Körpers verweigert sich dem so ein bisschen. Möglicherweise habe ich so eine Vitaminunverträglichkeit. Das könnte natürlich sein. Kann nicht sein, der Mediziner schüttelt bedenklich den Kopf. Mir geht es darum, dass man bestimmte Entscheidungen treffen muss und manchmal weiß man nicht so genau, was eigentlich die bessere Alternative ist. Und um dieses Abwägen tanzt so ein bisschen dieser Abschnitt her, der Teil dessen ist, was Jan Ruben sich für diesen Gottesdienst heute gewünscht hat. Ich habe nämlich eine sehr gefährliche Frage gestellt. Ich habe gesagt, Jan Ruben, komm zur Einsegnung. Es hieß, Stefan, du darfst, musst, sollst auch predigen. Ich habe Jan Ruben gefragt, gibt es einen Vers, der dir etwas besonders bedeutet? Wollen wir nicht vielleicht den nehmen? Und dann sagte er, ja, das machen wir. Dann habe ich gesagt, prima, dann machen wir das. Und erst dann habe ich gefragt, welcher Vers ist es? Der ist soweit bekannt, ne, wenn die Leute hier schon anfangen so zu feixen. Ich zeige ihn euch mal ganz kurz. Das ist der Vers, den Jan Ruben sich ausgesucht hat. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und dann sind wir wieder bei der Überschrift. Ich weiß es nicht. Also, dieses Bibelwort, das ist mir vertraut. Ne? Ich habe das zu vielen Gelegenheiten, habe ich dazu schon wichtige Dinge sagen hören. Selten zu Einsegnungen, häufiger zu Aussegnungen. Also so bei Friedhofshallen und so, ne? Da spielt es dann eher so eine Rolle, dieses Bibelwort, wo ich dachte, boah, ich weiß es nicht. Und trotzdem ist es so, also dieses Bibelwort, man kann natürlich darüber streiten, so spontan aus dem Bauch raus, passt das zu so einer Einsegnung in den Dienst? Nun weiß ich aber auch, dieses Bibelwort ist ja nicht zuerst für Beerdigungen geschrieben. Der Apostel Paulus hat sich ja nicht hingesetzt und gesagt, welche Gedanken, welches Wort könnte Leuten in einer Friedhofshalle wegweisend werden. Nee, der Apostel Paulus ist ein Mann, der mitten im Leben stand. Und dieses Wort ist Teil des Philipperbriefes und es gehört sozusagen, oder gibt so einen Einblick in das Beziehungsgeflecht einer Gemeinde und eines Mitarbeiters. Und da dachte ich, oh ja doch, das könnte vielleicht doch passen. Ich lese deswegen euch mal diesen Abschnitt vor und wir werden merken, in diesem Abschnitt, da zeigt sich Paulus so ein bisschen von seiner, ich sag mal, unentschlossenen Seite. Die Überschrift, ich weiß es nicht so genau, wie ich es machen soll. Ich habe euch diesen Text mal hier mitgebracht. Ihr könnt versuchen mitzulesen. Ansonsten könnt ihr auch selber in eurer eigenen Bibel nachlesen. Philipper 1, 18 bis 26. Ich lese mal nach der neuen Genfer Übersetzung. Da schreibt Paulus, auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt oder enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht. Ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich weiß es nicht. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Christus ist mein Leben. Er ist der Inhalt meines Lebens. Deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Habe es nochmal rot für euch unterlegt. Ich habe das ja schon gesagt, ne? Dieser Philipperbrief, den schreibt ja Paulus nicht aus einem schönen Gemeindehaus sitzend heraus, dass er sagt, Mensch, was kommt mir so an guten, erbaulichen Gedanken an einem Sonntagnachmittag zwischen zwei Tüten Eis, sondern wir wissen das nicht ganz genau, ne? Aber man kann davon ausgehen, der Philipperbrief ist wahrscheinlich in der Zeit der römischen Gefangenschaft des Paulus entstanden. Wir sind also ungefähr im Jahr 60. Das heißt, das ist eine Situation, da ist der Paulus kein ganz junger Mann mehr. Wir wissen ja auch nicht genau, wann er geboren ist, aber wir können davon ausgehen, also die 50 könnte er durchaus gehabt haben. Ist seit ungefähr 25 Jahren Christ. Ist ungefähr 25 Jahre seines Lebens für Jesus unterwegs gewesen. Ein ganzes Dienstleben. Jetzt sitzt er im Gefängnis. Es ist so, dass es eine lange, eine mehrjährige Haftstrafe oder eine mehrjährige Wartephase ist. Es ist eine vergleichsweise leichte Haft. Er kann also Briefe schreiben, er kann Besuch empfangen, er kann sogar Geldgeschenke annehmen. Das ist das, was die Philipper gemacht haben. Die haben ihm Geld geschickt und dafür bedankt er sich im Philipperbrief. Und trotzdem ist der Ausgang ein bisschen offen. Es ist nicht unerträglich schlimm, ne? Aber Paulus weiß nicht genau, wie geht es hier aus. Also werde ich freigesprochen, dann ist alles gut. Und dann schreibt er aber hier, und wenn ich aber nicht freigelassen werde, wenn ich mit dem Tode bestraft werde, dann ist es noch besser. Und dazwischen schaukelt er so hin und her. Wir lesen hier den Brief eines nicht mehr ganz jungen Mannes in eine Gemeinde, mit der er seit vielen Jahren wirklich freundschaftlich verbunden ist. Die haben echt einen Draht zueinander. Und diese vermeintliche Unentschlossenheit, oh, wie will ich es machen? Bei Jesus sein, bei euch sein, ich weiß es nicht. Es ist so Teil der Wertschätzung, die der Paulus gegenüber den Philippern hat. Er sagt, wenn ich die Wahl habe, im Himmel zu sein und die Wahl habe, bei euch zu sein, da weiß ich nicht, was ich will. Schön für eine Gemeinde, wenn Hauptamtliche sowas sagen, ne? Man sagt, ja, ob ich jetzt im Himmel bin oder bei euch, och, kann ich mir beides gut vorstellen. Bei den Philippern und Paulus ist es jedenfalls so. In Leipzig muss man gucken. Wir können nachher noch mal ein Einzelinterview auf offener Bühne führen und dann kannst du dich dazu äußern. Ich will drei Gedanken mit euch teilen, die mir in diesem Abschnitt wichtig geworden sind. Immer so ein bisschen im Hinterkopf habend, dass wir ja heute zusammen sind als Leute, die die Einsegnung von Jan Ruben feiern. Aber gleichzeitig, pardon, es geht heute nicht um Jan Ruben. Sondern es geht um Jesus, was er seinen Leuten zu sagen hat. Als der Liebhaber von Dingen, ich komme nochmal an den Anfang, als der Liebhaber von Dingen, die es mitunter nicht leicht haben und die angefochten sind. Was sind die drei Gedanken, die ich euch mitgeben möchte? Der erste ist dieser hier. Es gibt eine Sehnsucht nach dann und eine Power für jetzt. Sehnsucht für dann und eine Power für jetzt. Lies nochmal, ne? Zwei Verse. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Eine Sehnsucht nach dann. Es wäre das Beste, wenn ich bei Christus wäre. Wie wird das eigentlich sein bei Jesus? Werden wir Harfestunden nehmen? Werden wir auf Wolken sitzen? Ich weiß es nicht. Und ob das recht himmlisch ist, weiß ich auch nicht. Aber wenn ich in Gottes Wort gucke, dann merke ich, ich muss nicht fantasieren, wie das bei Jesus sein wird, sondern da kriege ich so ein paar Eckdaten benannt, dass ich sage, boah, das ist wirklich gut. Bei Jesus sein heißt, dass die Schuldfrage geklärt ist. Ich weiß nicht, weswegen du im Laufe deines Lebens ein schlechtes Gewissen hast. Ich habe gemerkt, manchmal tun sich Leute heutzutage leicht damit, das alles als Schuldgefühle abzutun. Und dann sind sie der Meinung, bei Jesus geht es darum, dass man seine Schuldgefühle los wird, dass man so eine Art therapeutische Sitzung bei ihm hat. Ich glaube, Jesu Anspruch geht noch ein bisschen tiefer. Jesus will nicht unsere Schuldgefühle wegnehmen, sondern unsere Schuld. Hey, und dann stell dir das doch mal vor, ne? Du kommst zu Jesus und sagst, Jesus, ich nenne dir jetzt eine ganze Reihe von Gründen, warum ich nicht bei dir sein kann. Und dann sagt Jesus, ich liebe dich trotz dieser Dinge. Ich liebe dich nicht vor allem wegen bestimmter Dinge, die du für herzeigbar hältst, sondern ich liebe dich trotz der vielen Dinge, die du mitbringst. Ich liebe dich. Das wird bei Jesus, wenn wir bei ihm sein, wird das voll und ganz geklärt sein. Diese Sehnsucht nach dann, dass ich sage, boah, Jesus, das wäre gut. Diese Verstrickung in Schuld, wenn die überwunden wäre. Oder wenn plötzlich Wirklichkeit wird, dass Grabsteine Grenzsteine sind. Ist euch das eigentlich bewusst? Grabsteine sind Grenzsteine. Dahinter beginnt ein neues Land. Und das ist nicht Vertröstung dessen, dass man sagt, oh, es wäre so schön, wenn es danach weiterginge. Die Auferstehung von Jesus ist der Garant dafür, dass das Leben ein Ende hat und gleichzeitig ein Ziel hat, was jenseits dieses Endes liegt. Grabsteine sind Grenzsteine. Und das werden wir erleben. Und ich merke, das wäre so gut. In 10 Jahren Gemeindedienst, da kriegt man ja auch so eine Geschichte oder so eine Sammlung von Geschichten der Abbrüche mit. Wer musste sich von wem verabschieden? Wer musste wen hergeben vor der Zeit? Wer musste sich von Leuten lösen, obwohl dort manche Sachen noch zu klären gewesen wären? Und ich kann Leuten sagen, es gibt ein Wiedersehen. Wenn Christen auseinandergehen, sagen sie auf Wiedersehen. Und es hat einen tiefen theologischen Sinn. Haben das voller Freude und voller Bewusstsein haben wir als, ich habe noch 3 ältere Geschwister, ne? Als meine Oma gestorben ist, haben wir das volle Bewusstsein ganz einmütig auf die Grabschleife drucken lassen. Auf Wiedersehen. So wird es sein. Menschen wiedersehen, die du vermisst. Und du wirst Menschen wieder treffen, die dich vermissen werden. Und ich merke, das sind nur so 2 Beispiele, dass ich sage, ich kann dem nachspüren, ich kann das verstehen, dass der Paulus sagt, Mensch, das wäre so gut. Das wäre so schön. Ich merke, dieser weite Horizont, der relativiert die Bedeutung von ganz vielem im Hier und Heute. Wenn das Ziel in der Ferne klar ist, kommst du mit den Stolpersteinen, die auf den nächsten Metern liegen, in aller Regel besser klar. Bei Paulus ist es aber so, diese Sehnsucht nach dem Dann, die sorgt nicht dafür, dass es das Hier und Heute, das Jetzt ignoriert, sondern im Gegenteil, der kriegt nochmal richtig Power für das Hier und Heute. Bei Paulus äußert sich das in einer ganz großen Freude und in dem Dienst für hier und heute. Weil er sagt, Mensch, diese Zwischenzeit zwischen diesem Dann und Jetzt, das will ich nicht zubringen wie an der Bushaltestelle. An der Bushaltestelle, ne, wo man sagt, klar, da stehst du kannst dich auch mit irgendwas beschäftigen oder die Zeit vertreiben, aber eigentlich willst du ja was ganz anderes. Manche Christen versuchen so zu leben, dass sie sagen, ja, die Zwischenzeit, die will ich irgendwie noch rumbringen, absitzen, wie auch immer, einigermaßen stressfrei vorbringen, ehe ich dann beim Heiland bin. Paulus sagt, nee, so mach ich es zumindest nicht und ich glaube, er meint damit uns. Nutzt die Zeit, die ihr habt. Paulus sagt, Mensch, diese Zwischenzeit macht sie sinnvoll und sinnerfüllend. Für ihn hieß es, ich rede von Jesus. Ich will, dass Menschen erfahren, wer der Herr ist. Ich will Leuten immer wieder sagen, dass Grabsteine Grenzsteine sind. Ich will Leuten sagen, dass die Schuld nicht das letzte Wort hat, sondern dass sie vergeben ist. Weil das so ist, habe ich euch dieses Bild von dieser Gliederpuppe hingemacht. Weil das für mich so ein bisschen das Grundsatzprogramm ist. Ich glaube, wenn Gemeinde in dieser Welt ja noch ist und Jesus uns noch nicht zu sich geholt hat, dann hängt es damit zusammen, dass wir so eine Stellung haben. Die Füße auf der Erde im Hier und Heute, den Kopf im Himmel und die Hände bei der Arbeit. Darum geht's. Um dieses Miteinander, den Kopf im Himmel zu haben, ne? Die Sehnsucht nach dem Dann, die Power fürs Hier und Heute, einen festen Stand in der Welt der Tische und Bänke haben und deswegen die Hände bei der Arbeit. Das zumindest sagt Paulus, so will er diese Zwischenzeit zubringen. Sehnsucht nach dann, Power für jetzt. Ich will einen zweiten Punkt aufmachen, der mir wichtig geworden ist. Nochmal eine Gliederpuppe, keine Sorge, sie ist die letzte für heute. Ich lese euch nochmal Vers 19, das ist ein bisschen am Anfang von diesem Abschnitt vor. Ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet. Und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Alles wird gut. Alles wird gut. Paulus offensichtlich in großer Gelassenheit sagt, oh, ich weiß nicht genau, was passiert, aber schlimm wird es nicht sein. Das macht viel Gelassenheit. Ganz oft, wenn wir in Situationen in unserem Leben hineinkommen, die jetzt ein bisschen kitzlicher sind als die Frage nach Brokkoli oder Softeis, ne? dann merken wir, dass es schon sehr wichtig ist, dass die Dinge sich in einer bestimmten Richtung entwickeln. Paulus hat sich irgendwie davon gelöst. Steht er jenseits dessen? Steht er da drüber? Und sagt, och, das wird gut. Ich weiß nicht wie, aber es wird auf jeden Fall gut. Und dann möchte man natürlich sagen, hey, das, also was ist das für ein Charakter, der das so machen kann, der über den Dingen steht? Ich merke, es ist keine Frage des Charakters, sondern es ist eine Frage des, Achtung, Charismas, der Gnadengabe Gottes, der Geschenke, die Gott dem Paulus gibt. Und das sind zwei Stück, zwei Hoffnungsträger, so will ich es mal nennen, die der Paulus hier den Philippern beschreibt. Er sagt, alles wird gut, es wird auf jeden Fall zu meiner Rettung, wird es helfen. Erstens, weil ihr für mich betet, zweitens, weil Jesus mir seinen Geist gibt. Geistesfrucht und Kniearbeit, das sind so zwei Zutaten dafür, dass dort einer offensichtlich sagt, es wird gut. Und nun könnte man natürlich sagen, ja, auch für Jan Ruben im hauptamtlichen Dienst wird ja beides dazugehören müssen. Ne? Die Arbeit auf den Knien, Kniearbeit, beten für die Gemeinde, für die Anliegen, beten für die Leitung durch den Heiligen Geist und dann hoffen, dass Gott diesen Geist schenkt. Ja, aber das ist nicht die Richtung, wie das bei den Philippern läuft. Sondern sagt Paulus, weil ihr für mich betet. Ich werde nachher bei der Einsegnung von Jan Ruben etwas sehr Gemeines tun. Ich werde euch nämlich fragen, wollt ihr seinen Dienst annehmen? Wenn ihr das wollt, müsst ihr dann ja sagen. Geht aber mit einer Verpflichtung einher. Zu beten, da zu sein, zu machen, mitzuschauen, auch mit nach Jan Ruben zu schauen, zu gucken, was hilft. Seht ihr, dass dort Früchte wachsen und dass dort gebetet wird, das ist etwas, das ist am Ende unverfügbar. Ich bin in meinem Leben immer wieder auch überrascht davon worden, dass Leute so gesagt haben, Stefan, es gibt einen Kollegen, der ruft mich alle 3 Monate an und dann bricht er dieses angestellte Chefverhältnis, weil er sagt, Stefan, sag mir mal kurz, was bei dir gerade 3 Anliegen sind, die oben aufliegen. In dieser Woche bist du auch bei meiner Frau und mir in der Gebetszeit fällig und wir wollen gern konkret beten. Das kann meine Angestellten nicht zwingen, für mich zu beten. Das ist ein Geschenk. Du kannst es nicht machen. Aber es ist so gut, wenn es passiert. Gönnt es Jan Ruben und betet für ihn, auch ungefragt. Und umgedreht, Jan Ruben, vergiss nicht für deine Leute zu beten. Nicht nur zu denken, nicht nur zu arbeiten, sondern zu beten und vor Gott zu bewegen. Da wächst dann was. Es gibt übrigens keine, will ich nochmal sagen, ne? Es gibt da keine Gelinggarantie. Ich weiß nicht, ob hier so Thermomixer hier unter uns sind. Ne? Thermomix, Gelinggarantie, sagt euch was. Ne? Wenn nicht, investiert 1300 Euro, dann erklären die euch das, was es damit auf sich hat. Gelinggarantie heißt, egal was du machst, das läuft. Manchmal denken wir das so, dass wir sagen, ja, wir müssten nur genug beten und dann läuft das auch mit der Gemeindearbeit. Das weiß ich nicht. Wir haben so eine Spannung dazwischen, dass wir sagen, Gott will segnen und wir sollen beten. Und dann glauben wir, dann müssen wir also entsprechend beten, damit er segnet. So direkt verdrahtet ist es nicht. Was ich euch aber sagen kann, ist Folgendes. Für mich ist da so das innere Bild, was ich habe. Ich bin kein Gärtner, ne? Aber dass ich sage, wenn du ein Beet anlegst und dich drum kümmerst und eine Saat ausbringst und gießt, und im Sommer drüber bleibst und die Schnecken abliest und düngst und keine Ahnung was machst, dann besteht die Chance, dass am Ende du eine Ernte einfahren darfst. Wenn du kein Beet anlegst, wird das auf jeden Fall nicht passieren. Ja? Wenn wir anfangen zu beten, also jetzt mit einem E, ne? Wenn wir beten, dann eröffnet das eine Chance nach vorne hin. Wenn wir es nicht tun, wird nichts daraus erwachsen. Und das ist für mich dieser Zusammenhang zwischen dieser Geistesfrucht und dem Kniearbeit. Das hängt zusammen, ohne dass das eine das andere macht. Aber wer ein Beet beackert, der weiß nicht, was am Ende rauskommt. Aber wer kein Beet beackert, der weiß, was am Ende rauskommt, nämlich nichts. Die Chance eröffnen, dass Gottes Geist wirkt, dass Menschen vorbereitet sind, dass Situationen vorbereitet sind, sie wächst aus dem Gebet. Und das betrifft das Gebet vom Hauptamtlichen. Und es betrifft auch das Gebet für den Hauptamtlichen. Ich will einen dritten Punkt machen. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. So eine Dreiecksnummer, die hier Paulus aufmacht. Na? Da gibt es Jesus als denjenigen, der Herr der Gemeinde ist. Es gibt Paulus als den Diener und es gibt sozusagen die Philipper als Gemeinde, denen der Dienst des Paulus gilt. Jetzt muss man natürlich ein bisschen überlegen, ne? Diese Dreiecksbeziehungen könnte man die vielleicht sich so adaptieren und sagen, ah, es gibt den Herrn Jesus, es gibt den Jan Ruben und es gibt den Arbeitsbezirk Leipzig. Ich glaube trotzdem, dass das was damit zu tun hat und ich glaube, dass es wichtig ist, auch diese Dinge miteinander zu sortieren. Auftraggeber, Chef, derjenige, der Rechenschaft fordert, ist nicht Jan Ruben und seid auch nicht ihr als Arbeitsbereich. Chef von das Ganze ist Jesus. Und dann stellt er heute euch so zusammen, dass er sagt, das ist Jan Ruben, den wir von normaler Erwerbstätigkeit freistellen und es gibt euch als Gemeinde hier in der Comeniusstraße und als Gemeinschaften im ganzen Bezirk drumherum, dass ihr sagt, jawohl, wir sind in diese Dienstgemeinschaft hineingenommen. Es ist so ein Zusammenklatschen von diesen Händen. Wir fassen zusammen und wir gehören zusammen. Und wir tun diese Arbeit und wir tun sie gemeinsam mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen, mit unterschiedlichen Verantwortungen, aber wir tun es mit drei Zielen. Also drei Punkte, die jetzt Paulus hier in diesem Abschnitt nennt. Er sagt, Zielpunkt dieser unserer Arbeit ist, dass Glaube wächst. Nicht weniger wird, sondern mehr wird. Das heißt, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen. Und die, die ihn kennenlernen, ihn immer tiefer kennenlernen. Ihm immer mehr Bereiche ihres Lebens anvertrauen. Bis dahin, dass wenn ihr Leben endet und wenn der Docht verglimmt, wir wissen sogar dann, wenn nichts von diesem Leben übrig ist, ist es doch in der Hand von Jesus geborgen. Ein wachsender Glaube. Und zweiter Punkt, eine tiefere Freude. Dass man sagt, hey, ich bin so froh, dass ich ihn habe. Ich weiß nicht, ob euch das geschenkt ist, dass ihr mit Menschen intensiv unterwegs seid, wenn die Zeiten ein bisschen anstrengend und schwierig werden. Ich habe eine Frau, ich habe drei Kinder und ich muss sagen, ich bin jetzt noch mal mehr froh dafür, dass ich meine Frau habe, als es noch vor 4 Jahren der Fall war. Also auch da war es schön, nicht falsch verstehen. Können wir das dann rausschneiden bei YouTube? Mirjam, wenn du das hörst, es ist einfach so passiert. Was ich sagen will ist, dass ich gemerkt habe, ich bin heute noch mal viel dankbarer dafür, dass ich mit meiner Frau gemeinsam unterwegs sein kann. Weil einfach die Dinge sich verändert haben. Aber ich gemerkt habe, bei allem, was anders wird, mit ihr ist es einfach schön und gut zusammen zu sein. Es ist jemand, der verlässlich an meiner Seite ist. Und da wächst etwas im Laufe der Zeit und es wird immer tragfähiger, immer tiefer. Das ist super. Hey, und ich würde dir das gönnen, dass du heute sagst, und wenn du den Abgleich machst mit vor 5 Jahren, dass du sagst, wie ist es mit mir und Jesus Christus, dass du sagst, ey, ich kenne ihn heute nochmal tiefer und ich habe nochmal Frieden mehr mit ihm und ich freue mich noch viel mehr darüber, dass es ihn gibt und dass er mich lieb hat, weil ich einfach viel, viel besser verstehe, dass er Liebe ist und dass ich diese Liebe nicht verdiene und er sie mir deswegen schenkt. Dass diese Freude immer weiter zunimmt und dass das Lob Gottes zunimmt. Seht ihr, Lob Gottes ist ja nichts, was einfach so passiert. Psalm 104 ist es, ne? Wo da wird die ganze Zeit aufgezählt, ne? Dass die Bäume, die loben Gott und die Himmel und die Wolken und das Meer, einfach bloß, weil sie da sind. Und dann wird von Menschen erzählt, wie lobt der Gott, indem er den Mund auftut. Alles, was da ist, lobt Gott einfach dadurch, dass es da ist. Willst du Gott loben, mach den Mund auf. Bezeuge ihn, dass er der Herr ist, in deinem Leben und über diese Welt. Mich hat es so berührt, als mittlerweile im Jahr 2022, ne, als der Ukraine-Krieg losging, da haben wir uns bei uns im Gemeinschaftsbezirk zum Gebet getroffen und da wurde mir das nochmal so neu bewusst, weil es plötzlich hieß, oh weia, es herrscht Krieg in Europa. Und ich dachte, nee, in Europa herrscht meines Wissens nach immer noch Jesus Christus. die Großen und Mächtigen in dieser Welt, sie könnten allesamt morgen früh aufwachen und tot sein. Er herrscht. Dafür lobe ich ihn und dafür bete ich ihn an, weil ich merke, diese Welt kommt ins Rutschen, aber am Ende rutscht sie in seine Hände. Ihm ist es nicht aus der Hand genommen. Das ist das Ziel, dass ich sage, hey, da soll Glaube wachsen und da soll die Freude tiefer werden und da soll das Lob Gottes gesungen werden in jeder Lebenslage, in der Tiefe und in der Höhe. Ich merke, hey, das ist das Ziel einer Mission, warum die Dinge ineinander greifen. Ich möchte euch bitten, dass ihr das als Zielpunkt für eure gemeinsame Arbeit hier in Leipzig und im Umland festhaltet. Jan Ruben, dein Dienst soll dem gelten, dass Glaube wächst bei anderen und dass es bei anderen Leuten wächst, mehr Leute und die Leute, die an ihn glauben, sollen ihn tiefer glauben. Lasst euch die Freude daran nicht nehmen. Manches wird nicht gelingen, aber es ist nicht schlimm. Gibt es so eine Liedzeile, die geistert mir seit ein paar Monaten ganz tief im Hinterkopf rum. Das höchste Gut ist Jesus, mein Erlöser. Es gibt nichts mehr, was Gott mir schenken kann. Das mal durchbuchstabieren. Ich habe alles. Ich bin froh darüber, dass es ihn gibt. Und diese Freude füllt mein Leben. Und deswegen lobe ich ihn. Kommt zusammen und lobt Gott. Lobt ihn sogar da, wo euch das Lob fast im Halse stecken bleibt. Lobt ihn, weil er seinen Sohn Jesus für uns gegeben hat. Behaltet diese drei Punkte für euch, ich sag mal als Mitarbeiter-Team im Blick. Behaltet es für euch als Besucher hier an der Comeniusstraße und im Umland. Behaltet euch dabei im Blick. Haben wir Voraussetzungen? Haben wir so Beete, wo Glaube wachsen kann, wo die Freude sich tiefer einwurzelt, wo Gott gelobt und geehrt wird? Behaltet es aber bitte auch für eure Nachbarschaft im Blick. Was können wir tun, damit Menschen diesen Gott kennenlernen, der das Kleine, das, was am Verlöschen ist, lieb hat? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch. Ich habe eine Idee. Ich weiß, was es ist. Ich will euch diese drei Punkte mitbringen. Diese vermeintliche Unentschiedenheit von Paulus, in Wirklichkeit sind es ja so ein bisschen so Polaritäten, die er abbildet, wo er sagt, Mensch, gehört beides dazu. Ich will euch diese Dinge aus diesem Abschnitt mitgeben. Habt den Kopf im Himmel, habt die Füße auf der Erde, habt die Hände bei der Arbeit. Legt Beete an, auch wenn ihr nicht wisst, was herauskommt. Aber tut es, Saat auf Hoffnung und sät die wichtigen Pflanzen. Sät Glaube, sät Freude, sät Lobpreis und seid neugierig, was darauf wächst. Das ist mein Gebet und deswegen möchte ich jetzt gern mit uns beten. Und ich danke dir, Jesus, für den Apostel Paulus. Und ich danke dir für das, was er aus dem Gefängnis heraus, aus der Haus geschrieben hat, was er mit den Philippern geteilt hat und dass das gleichzeitig relevant ist, was wir heute hier tun. Ich danke dir dafür, dass es das Beste ist, was noch kommt und dass wir gleichzeitig fest verwurzelt im Hier und Heute leben und agieren dürfen. Schenk dir uns einen, der im Himmel ist. Einen Blick, der weit als der Horizont. Schenk du uns Führung, die fest im Hier und Heute sind und Hände, die geschickt und willig sind zu arbeiten. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass wir Leute werden, die beten, die wirklich anfangen, auf die Knie zu gehen und diese Saat auszubringen. Ich möchte dich bitten, dass du uns deinen Geist gibst, den wir nicht machen können, aber um den wir bitten dürfen. Und weil du ein Gott bist, der gerne gibt, wirst du geben. Wir verlassen uns auf dich und wir bitten dich, begeistere du. Nicht mit Euphorie, sondern mit deinem Geist, der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit mit sich bringt. Und wir bitten dich, Jesus, hilf, dass wir die Prioritäten setzen. Lass uns Dinge tun, die dazu dienen, dass Menschen zum Glauben kommen. Und lass uns Formate finden, die dabei helfen, dass Menschen im Glauben dranbleiben. Hilf, dass wir eine freundliche, eine fröhliche, eine freudige Atmosphäre haben dürfen. Wenn ganz viel vielleicht auch nicht gelingt, schenk du uns Freude an deinem Sohn Jesus Christus, den du uns geschenkt hast und den wir dir mit nichts bezahlen können. Und schenk Jesus, dass wir immer wieder in den Lobpreis hineinfinden. Dir das Lob und das wir dich erheben, nicht schuldig bleiben. Du siehst, wie viel es uns niederdrückt. Hilf Jesus, dass wir dich groß machen, auch wenn wir selber vergehen. Jesus, du bist ein Gott, dem die Verlöschenden, die kleinen Dinge wichtig sind. Und selbst wenn wir ganz klein und wenn wir am Verlöschen sind, dann wirst du groß. Wir wollen uns darüber freuen. Wir bitten dich, segne du dein Wort an uns und hilf, dass es Wurzeln schlägt und Raum trifft in unserem Leben. Ich danke dir dafür. Amen. Wir singen gemeinsam.